die besondere Stellung im Johannesevangelium. Wir haben gesehen, Kapitel 1 bis 12 zeigt den Dienst des Herrn Jesus in der Öffentlichkeit. Und dann die Kapitel 13 bis 16 zeigen den Herrn in dem vertrauten Umgang mit den Jüngern im Obersaal, also im Verborgenen. Und dann Kapitel 17, der Herr in seinem ganz persönlichen Gebet zum Vater. Man kann das vergleichen mit dem Aufbau der Stiftshütte. Der Vorhof mit dem Altar, das ist der Bereich, der wirklich unter der Sonne ist. Der öffentliche Bereich, wo auch jeder Israelite hingehen durfte. Das entspricht so diesem öffentlichen Dienst des Herrn Jesus, Kapitel 1 bis 12. Aber dann geht man in die Stiftshütte hinein, in den ersten Raum, das Heilige. Da durften nur die Priester hineingehen. Ein ganz vertrauter Ort. Und das entspricht Kapitel 13 bis 16. Der Herr, der so im Vertrauten mit den Jüngern spricht und ihnen auch das Kommen des Heiligen Geistes ankündigt, der sie in alle Wahrheit führen will. 16, Vers 13. Das entspricht zum Beispiel dem goldenen Leuchter, der Menorah, die einzige Lichtquelle im Heiligen. Aber das, was wir dann eben in Kapitel 17 haben, das ist nun der Schritt ins Allerheiligste, wo wir wirklich die tiefste Beziehung des Sohnes Gottes zum Vater kennen. Man könnte sagen, das Verborgenste überhaupt. Also in diesem Sinn wollen wir mal das Kapitel durchlesen. Wer beginnt? Vielleicht Peter?
Dieses redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, auf dass er allen, die du ihm gegeben, ewiges Leben gebe. Dieses aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, auf dass die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, auf dass sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien, auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.
Das Johannesevangelium hat ja zum Ziel, uns den Herrn Jesus als den ewigen Sohn Gottes, als Gott vorzustellen. Das wird deutlich gleich aus den Anfangsworten. Wer liest Johannes 1, 1 bis 3? Ja, also Johannes 1, meine ich. Ja, bitte?
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, was geworden ist.
Und dann Vers 14.
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Und dann noch Vers 18.
Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht.
In Vers 1 wird der Herr Jesus das Wort genannt. Eine Bezeichnung übrigens im Judentum für Jahwe, der unaussprechliche oder aus Ehrfurcht nicht ausgesprochene Name Gottes, Jahwe, wurde verschiedentlich umschrieben im Judentum, meistens mit Adonai, Herr. Darum hat auch die Lutherbibel im Alten Testament, wenn Jahwe steht, Herr mit Großbuchstaben. Aber es gibt auch andere Ausdrücke, wie zum Beispiel Himmel, Shemayim. Der verlorene Sohn sagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Das heißt, ich habe gegen Jahwe gesündigt und gegen den leiblichen Vater. Und so gibt es verschiedene weitere Ausdrücke und unter anderem in den aramäischen Übersetzungen des Alten Testaments, in den Targumim, sehr oft aramäisch Memra Adonai, das Wort des Herrn. Und wenn nun Johannes eben den Sohn Gottes nennt, das Wort, dann ist das quasi Memra im Aramäischen und meint Jahwe. Und darum wird auch betont, dass er ist zwar als Person unterschieden vom Vater, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ja? Aber die Gottheit des Sohnes wird bezeugt und das Wort war Gott. Es sind drei Personen in der Gottheit. Und Vers 14, eben der Sohn, der das Wort ist, wird wirklicher Mensch. Und so hat er sich gezeigt als der Eingeborene vom Vater. Seine Herrlichkeit als Eingeborener vom Vater. Und Vers 18 macht deutlich, Gott ist eigentlich unsichtbar. Gott in seiner absoluten Gottheit kann man nicht sehen. Das steht auch in 1. Timotheus 6, Vers 16. Der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Also wenn Gott gesehen wurde im Alten Testament, dann war das immer in einer Form, die für den Menschen erträglich war. Aber nicht in seiner absoluten Gottheit. Das wäre unerträglich. Darum, niemand hat Gott jemals gesehen, aber dieser eingeborene Sohn, der ist gekommen, um zu zeigen, wer Gott ist. Und durch das Kommen des Herrn Jesus wird eben deutlich, wer er ist, der eingeborene Sohn vom Vater, Johannes 1, Vers 14. Und durch ihn, durch den Sohn, ist auch deutlich geworden, wer der Vater ist. Und darum finden wir eben gerade im Johannesevangelium so oft den Ausdruck Vater. Und zwar so oft, dass dann nach über 100 Mal im Johannesevangelium schließlich ein der Jünger wirklich Sehnsucht bekommt und er sagt in Johannes 14, 8, liest das jemand vor?
Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns.
Und dann noch ein bisschen weiter.
Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater.
Jawohl.
Wie also, sprichst du dann, zeige uns den Vater?
Dadurch, dass der Sohn in die Welt gekommen ist, wurde es möglich, dass man eben Gott, den Vater, erkennen konnte. Und wir haben schon letztes Mal in Johannes 16 gesehen, dass der Jesus eben vom Vater ausgegangen ist. Liest uns jemand Johannes 16, Vers 27? Ich meine Vers 28, ja? 16, 28.
Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater.
Jawohl. Also er ist vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Warum betone ich das so? Weil es die Irrlehre gibt, die die ewige Sohnschaft Christi leugnet. Und da wird behauptet, Jesus Christus habe zwar schon vor der Menschwerdung bestanden, aber erst durch die Menschwerdung sei er Sohn Gottes geworden. Und dadurch sei auch eben Gott sein Vater geworden. Aber es ist falsch, denn er ist vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Er war schon sein Vater von jeher. Und das müssen wir ganz deutlich sehen in Johannes 17. Da geht es um das Gebet des ewigen Sohnes zum ewigen Vater. Der Jesus spricht Gott an in Vers 1 mit:
Vater.
Vater, jawohl. Also er betet nicht einfach zu Gott, sondern er spricht ihn an als Vater. Und er sagt, Vers 5, wer liest?
Nun verherrliche mich du, Vater, bei dir selbst mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
Jawohl. Also er bietet den Vater, ihn jetzt, wenn er als Mensch zurückkehrt in den Himmel, wieder so zu verherrlichen, ihm die Herrlichkeit zu geben, die er hatte, schon vor Erschaffung der Welt. Bei ihm. Und er spricht ihn wieder an mit Vater, die ich bei dir Vater hatte. Und da geht es um diese Beziehung, eben von dem ewigen Sohn zu dem ewigen Vater schon vor Erschaffung der Welt. Und da sehen wir etwas in die Gottheit hinein. Da gab es eine Beziehung der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Der Sohn ist nie entstanden. Warum heißt er dann Sohn? Weil das Vater-Sohn-Verhältnis unter den Menschen, das hat Gott geschaffen, um eben diese Beziehung der Liebe in der Gottheit zwischen Vater und Sohn uns verständlich zu machen. Also das drückt nicht aus die Entstehung. Manche denken manchmal auch, ja, wenn es heißt Sohn, dann muss er ja geringer sein als der Vater. Aber dieser Gedanke hat man nur, wenn die Kinder klein sind. Aber wenn man zum Beispiel einen Vater sieht, der ist 80 und sein Sohn ist 60, dann hat man nicht mehr den Gedanken, der Sohn ist irgendwie geringer als der Vater. Aber trotzdem ist das eine Beziehung der Liebe. Auch im Alter. Wenn es normal ist, ja, wenn die Beziehung gesund ist. Und so verstehen wir eben besser, was diese Sohnschaft bedeutet. Eine Beziehung der Liebe in der Gottheit. Und darum spricht zum Beispiel Hiob, im Buch Hiob wird gesprochen über den geheimen Rat Gottes. Schlagen wir auf. Hiob 15, Eliphas spricht davon. Lesen wir Verse 7 und 8 in Hiob 15.
Bist du als erster der Menschen geboren oder bist du von den Hügeln hervorgebracht worden? Hörst du im Rat Gottes zu und reißt du die Weisheit an dich?
Jawohl, also hier wird über den geheimen Rat Gottes gesprochen. Ein geheimer Rat Gottes. Und dieser geheimste Rat Gottes ist in der Gottheit selbst, zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und zwar ist das so etwas Erstaunliches, dass es im Titusbrief heißt, was in diesem Rat, geheimen Rat Gottes schon vor ewigen Zeiten versprochen worden ist. Titus 1, Verse 1 und 2.
Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber sein Wort geoffenbart hat durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Heiland Gottes.
Jawohl, also das ist ein Hochkonzentrat. Aber es geht mir besonders um diesen Ausdruck, das ewige Leben, das Gott verheißen hat vor ewigen Zeiten. Ja, wem hat Gott etwas verheißen vor ewigen Zeiten? Vor ewigen Zeiten gab es keine Menschen. Nicht wahr? Eliphas sagt zu Hiob, bist du vor den Hügeln hervorgebracht worden? Also bist du entstanden, bevor die Berge entstanden sind? Natürlich nicht. Aber hier geht es noch weiter zurück, vor ewigen Zeiten. Das ist also vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung der Welt. Gut, die Engel sind auch erschaffen worden noch vor der Erschaffung der Welt. Denn in Hiob 38, Vers 7 steht, dass die Engel, die Söhne Gottes, gejubelt haben, als Gott die Erde erschuf. Also sind sie vor 1. Mose 1, 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde erschaffen worden. Aber vor ewigen Zeiten, da sind die Engel auch nicht da gewesen. Und trotzdem heißt es, Gott hat hier das ewige Leben verheißen. Wem hat er das verheißen? Der Vater hat es dem Sohn verheißen. Dass er einmal den Auserwählten Gottes, den künftigen erlösten Menschen, das ewige Leben schenken wird. Wir haben gerade in Titus 1, Vers 1 gehabt, es geht da um den Glauben der Auserwählten Gottes. Und da geht es um eben den Glauben, der das beinhaltet, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten das ewige Leben verheißen hat. In diesem geheimen Rat Gottes. Nun, das hilft uns, denn in Johannes 17 bezeichnet der Herr Jesus die Erlösten mit einem ganz besonderen Ausdruck. Ist das jemandem aufgefallen? Ein Ausdruck, der immer wieder vorkommt. Ja, zum Beispiel Vers 2. Johannes 17, Vers 2. Liest jemand vor?
Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast.
Ja, wie werden hier die Erlösten genannt?
Alle, die du ihm gegeben hast.
Ja. Also, das sind Menschen, die der Vater dem Sohn geschenkt hat, als ein Geschenk. Und diesen soll er das ewige Leben geben. Und da geht es effektiv um dieses ewige Leben, das vor ewigen Zeiten verheißen war. Und jetzt, der Sohn bekommt diese erlösten, auserwählten Menschen als Geschenk vom Vater. Die sind ihm gegeben. Und er soll ihnen dieses ewige Leben geben. Also merken wir, das sind unglaubliche Dimensionen, um die es hier geht. Wo werden die Gläubigen sonst noch genannt, quasi als Geschenk des Vaters bezeichnet? Jetzt haben wir hier Vers 2 gehabt, dann Vers 9, jawohl, lesen Sie gleich.
Ich bitte
bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast.
Jawohl. Und noch vorher in Vers 6. Ja, wer liest?
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast.
Jawohl. Und dann gleich im nächsten Satz, im gleichen Vers.
Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt.
Ja, jetzt haben wir schon viermal gehabt, ja? Und wir haben das auch in Vers 24. Wer liest dort?
Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, auf dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast.
Jawohl.
Du hast mich geliebt. Ja,
ja doch, doch, machen wir gleich fertig. Ja, ja.
Du hast mich geliebt.
Jawohl. Und wieder haben wir, also die Gläubigen sind ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Wieder in diesem Vers spricht der Herr Jesus Gott an als Vater und sagt, du Vater hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das zeigt diese ewige Liebe zwischen dem Sohn und dem Vater. Und der Herr Jesus, das zeigt uns das Johannesevangelium, kam also als ewiger Sohn in diese Welt, wurde Mensch. Und so war es uns Menschen möglich, die Herrlichkeit des Sohnes Gottes zu sehen. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Wir hätten Gott nie sehen können. Auch den Sohn nicht in seiner Herrlichkeit als Gott, der Sohn. Aber dadurch, dass er Mensch geworden ist, wurde das möglich. Und darum bezeugt das so Johannes in Kapitel 1, Vers 14. Übrigens noch ein Punkt. Wir hatten bereits Johannes 1, 18 gelesen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgetan. Im Griechischen ist das ganz interessant, wie das formuliert ist. Der eingeborene Sohn. Und dann heißt es Hoon, der Seiende im Schoß des Vaters. Dieser Ausdruck Hoon, den Johannes benutzt in seinem griechischen Grundtext, diesen Ausdruck kennt man aus der ältesten Bibelübersetzung. Wann wurde das Alte Testament zum ersten Mal übersetzt? Es ist noch wichtig, dass man das weiß.
Septuaginta, oder?
Ja, das ist die Septuaginta. Die wurde. Ja, also ungefähr 280 vor Christus. Wo?
In Alexandria
wurde das Alte Testament auf Griechisch in die Weltsprache übersetzt. Und dort in 2. Mose wird, wenn Gott sich vorstellt in 2. Mose 3 als Ich bin, der ich bin, wird das Ich bin dann umschrieben im Griechischen mit Hoon. Der Seiende. Also ich bin, der ich bin, ist ja die Umschreibung des Namens Yahweh. Das heißt der Seiende. Hoon. Und darum ist es interessant, dieser Ausdruck, Hoon im Schoß des Vaters, das bezeichnet also, dass der Herr Jesus ewig im Sohn des Vaters war. Es ist nicht irgendwann mal, eben, indem er geboren wurde, als Mensch, Sohn Gottes geworden, sondern er ist als Yahweh ist er der Sohn im Schoß des Vaters. Das mit dem Schoß ist natürlich gemeint, nicht ein Kind, geht nicht um das Bild eines Kindes auf dem Schoß des Vaters, sondern es geht um das Gleiche wie bei der Tischgemeinschaft nach römischer Sitte. Die hat man ja am Passa so praktiziert im Judentum. Und in Johannes 13, 23, da hatte Johannes einen ganz besonderen Ehrenplatz am Triklinum. Ja, also das Triklinum war so, auf drei Seiten waren die Liegebetter um einen Esstisch angeordnet. Und da lag also auf den Polstern ein Mann nach dem anderen. Johannes lag so auf dem Polster, dass er also gerade, dass Jesus Christus gerade vor ihm lag. Und so heißt es in Johannes 13, 23.
Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu.
Jawohl, und dann bis 25 noch.
Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's?
Ja, also das ist quasi so, automatisch durch das Aufstützen beim Essen kommt sein Kopf an die Brust des Nächsten, ja? Und das ist der Herr Jesus. Und so war er gewissermaßen im Schoß Jesu. Und das illustriert eben diese ewige Tischgemeinschaft, könnte man sagen, zwischen dem ewigen Sohn und dem ewigen Vater. Der Sohn, der Seiende im Schoß des Vaters. Und dadurch, dass eben Johannes der Jünger war, der die Liebe des Sohnes Gottes am meisten genoss von allen Jüngern, darum nennt er sich ja selbst der Jünger, den Jesus liebte, weil er sich auch dieser Liebe viel mehr bewusst war als alle anderen. Und dadurch, dass er diese Beziehung haben konnte zu dem Sohn Gottes, wurde er erwählt, um dann über die Beziehung des Sohnes Gottes zum ewigen Vater zu schreiben. Der Sohn im Schoß des Vaters. Übrigens eingeboren, monogenes, das kann bedeuten, dass der Einzige, der geboren worden ist in einer Familie. Aber monogenes bedeutet im Griechischen auch einfach der Einzige in seiner Art. Und das ist natürlich, das trifft der Sinn, wenn es geht um den eingeborenen Sohn. Dann heißt das nicht, dass er irgendwo in der Vorgrundlegung der Welt einmal geboren worden wäre, sondern dass er der einzige Sohn, der einzige in seiner Art ist. Und als solcher ist er also in diese Welt gekommen und der Herr Jesus hat dauernd über den Vater gesprochen. Und er hat ihn übrigens bezeichnet auf Hebräisch-Aramäisch mit welchem Wort? Aber. Wo zum Beispiel? In der Bibel findet man das. In der griechischen Bibel, wo findet man dieses aramäische Wort? Ja, dort aber für die Gläubigen. Jetzt wo? Im Mund Jesu.
Im Garten Gethsemane.
Jawohl, in Markus 14. Obwohl der Text griechisch ist, wird hier plötzlich das ursprüngliche Wort, weil es so wichtig war in dem Zusammenhang, im griechischen Text eingefügt. Markus 14, 36. Lesen Sie gleich.
Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst.
Jawohl, aber. Das entspricht vielleicht im Deutschen so ungefähr Papa. Ist darum viel, viel inniger als Vater. Ja, und im Judentum spricht man Gott nicht so an. Man kann also alle Gebetsbücher durchgehen und man wird nie ein Gebet finden und diesen unzähligen Gebeten, wo Gott mit Abba angesprochen wird. Weil das eben als zu intim empfunden wurde, haben die Rabbiner auch davor gewarnt. Man soll Gott nicht so nennen. Aber der Herr Jesus hat Gott so genannt und er kam, um denen, die an ihn glauben, diese Beziehung zum Vater zu geben. Wir lesen in Johannes 1, Vers 12, den bekannten Vers.
Allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten.
Jawohl. Also die, die an den Sohn Gottes glauben, an den eingeborenen Sohn, die werden Kinder Gottes. Und dürfen nun Gott so kennenlernen, wie der Herr Jesus ihn von Ewigkeit her gekannt hat. Das heißt in der Konsequenz, dann dürfen sie ihn auch Abba nennen. Also ein Vorrecht, das im Judentum eben nicht gekannt wird. Und wo lesen wir das? Die Stelle wurde bereits erwähnt. Jetzt können wir die nehmen. Römer 8, Verse 15 und 16. Wer liest?
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater.
Jawohl, da haben wir wieder dieses Wort Abba. Man kann sich aufschreiben als Parallelstelle, das wird auch so gesagt in Galater 4, Vers 6. Als Vorrecht der Erlösten heute, seit dem Kommen des Sohnes Gottes. Nun, verstehen wir dadurch einiges besser. Es heißt nämlich in, wir haben gelesen in Johannes 17, Vers 6, liest das nochmals jemand?
Ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, die du mir gegeben hast von der Welt. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie wissen, dass alles, was du mir gegeben hast, sei von dir.
Jawohl. Also, der Herr Jesus sagt hier, er habe etwas offenbart. Und zwar was?
Den Namen.
Den Namen? Welcher Name ist da gemeint? Ja, klar. Also, wenn in Vers 5 steht, und nun verherrliche du Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Im Griechischen steht Pater. Aber wenn wir das jetzt zurück übersetzen würden auf Hebräisch oder Aramäisch, wie der Herr Jesus gesprochen hat, dann müssten wir zurück übersetzen mit Abba. Und er sagt dann, ich habe deinen Namen, das bedeutet Abba, geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Also sie sollten ihn so kennenlernen als den ewigen Vater und als den, der jetzt auch ihr Vater geworden ist, weil sie Kinder Gottes sind. Und jetzt sehen wir auch, warum das ganze Thema vom ewigen Leben so wichtig ist. Nur indem Menschen das Leben aus Gott, das ewige Leben, bekamen, konnten sie Kinder Gottes werden. Also, hier haben wir etwas ganz Großartiges. Der Apostel Paulus spricht ja davon, dass die Erlösten heute von Gott adoptiert sind. Wo steht das? Ja, ich staune nicht, dass nicht so eine starke Reaktion gekommen ist. Würden die meisten Englisch lesen, dann wäre die Reaktion schneller gekommen. Ich will erklären, warum. Oder auch Französisch. Wir schlagen mal auf Epheser 1. Ja, liest jemand Epheser 1, Vers 4 und 5.
Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens.
Jawohl. Jetzt haben wir hier das Wort Sohnschaft. Hat jemand eine andere Übersetzung? Ein anderes Wort an dieser Stelle?
Englisch steht da.
Ja, genau. Also, dort ist es klar. Jetzt könnte man sagen, ja, aber was ist jetzt richtig? Das griechische Wort heißt Hyothesia. Also, Hyo kommt von Hyos, Sohn. Und Thesia, Stellung. Sohnes, Stellung. Und das gibt Sohnschaft. Aber das ist der technische Ausdruck für Adoption. eben Annahme an Sohnes statt. Darum ist also, es ist also korrekt, wenn man übersetzt mit Adoption oder französisch Adoption und wenn man mit Sohnschaft übersetzt. Man muss einfach wissen, bei Sohnschaft, es geht um Annahme an Sohnes statt durch Adoption. Das ist sehr wichtig. Ich habe das auch schon erlebt in der Seelsorge. Da kamen zwei Kinder, die waren adoptiert und die hatten echt Problem damit, dass sie adoptiert waren. Aber da war es wichtig, ihnen zu zeigen, dass Adoption etwas ganz Wunderbares ist. Und dass das eigentlich etwas ist, was Gott in seinen Plänen hatte, schon vor Erschaffung der Welt. Er hatte den Plan, hier wird ja gesagt, auserwählt vor Grundlegung der Welt, Epheser 1,4, und zuvor bestimmt zur Adoption. Also im geheimen Rat Gottes hat Gott die Menschen gesehen, die einmal das Evangelium seines Sohnes annehmen würden, die ihre Schuld Gott bekennen und bereuen würden und das Opfer des Herrn Jesus in Anspruch nehmen würden. Und da hat Gott beschlossen, diesen Menschen, die bereit sind, sich zu bekehren, die bestimme ich zur Adoption. Die sollen meine Söhne und Töchter werden.
Aber ist das nicht noch etwas irreführend, das Wort Adoption? Wenn ich ein Kind adoptiere, dann wird es zwar rechtlich mein Sohn, aber er ist eigentlich nicht mein Fleisch und Blut, er
ja, genau.
Mein Leben.
Und da wollte ich noch darauf hinaus.
Aber ich habe vorhin gesagt, wir haben das Leben Jesu.
Ganz genau.
Das ist doch viel mehr.
Also, es ist so, dass auch nur die Adoption unter uns Menschen auch nur einen Teil ausdrückt von dem, was Gott mit uns macht. Klar. Die Adoption Gottes ist eben so wunderbar, dass er eben durch die Wiedergeburt Menschen, die früher nicht seine Kinder waren, das sein Leben geben kann. Das können wir nicht. Das geht nicht. Aber es ist trotzdem eben seelsorgerlich wichtig, wenn man eben solchen Kindern, die damit Mühe haben, zeigen kann, das ist eine ganz wunderbare Sache. Und das ist ein Gedanke, den Gott in seinem Heilsplan schon vor Erschaffung der Welt hatte. Adoption. Das Adoptierte sind nicht Menschen zweiter Klasse. Das ist etwas ganz Großartiges. Und ich meine, der Herr Jesus sagt ja auch in Matthäus 18, wer ein Kind aufnimmt und zeigt, was das in seinen Augen bedeutet. Da wird, also, wird das so hoch eingestuft. Ja gut, aber die Adoption Gottes, die ist perfekt, eben weil Gott uns auch sein Leben geben konnte. Und das haben wir ja bereits gelesen, Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und im Vers darauf, den haben wir nicht gelesen, dann heißt es, die aus Gott geboren sind. Eben wiedergeboren sind, indem Gott ihnen sein Leben, das ewige Leben, geschenkt hat. Oder Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und zwar also das ewige Leben als gegenwärtigen Besitz haben. Das ist die Wiedergeburt.
Also ich bin glücklich, adoptiert worden zu sein.
Wunderbar. Schönes Zeugnis. Vielen Dank. Ja, weil das hilft. Gott hat ja eben das in das menschliche Leben hineingegeben, damit wir diese Dinge besser verstehen können. Darum hat er uns Menschen so geschaffen, dass es einen Vater und einen Sohn gibt. Und warum hat er die Ehe geschaffen? Ein Mann und eine Frau, die sich so lieben? Weil es Gottes Plan war, dass die Gemeinde einmal die Frau von Christus sein sollte. Epheser 5. Also das Urbild war bereits im Plan Gottes vor Erschaffung der Welt. Und Gott hat die Welt so erschaffen, damit diese Urgedanken im geheimen Rat Gottes uns Menschen eben ganz vertraut, verständlich, begreiflich werden sollten. Und dazu gehört auch die Adoption. Übrigens, wo haben wir in der Bibel ein konkretes Adoptionsbeispiel?
Israel.
Nein, jetzt meine ich, also nicht im übertragenen Sinn, sondern wirklich
Josef.
Josef.
Ja, Mose wurde adoptiert von der Tochter des Pharao. Weiter.
Am Kreuz. Johannes und Maria.
Das würde ich nicht sagen, Adoption. Gut, du denkst, weil der Herr sagt, siehe deine Mutter. Aber es ging ja darum, Josef war ja offensichtlich gestorben. Der Mann der Maria. Denn er wird ja nicht mehr erwähnt. Im ganzen Kreuz ist geschehen. Und auch danach nicht mehr. Er war gestorben und jetzt die Witwe verliert den erstgeborenen Sohn. Und in der ersten Zeit war das die Aufgabe von Johannes, sie quasi zu unterstützen. Sie brach ja innerlich zusammen. Was ja der Priester Simon schon längst vorausgesagt hat im Tempel, ein Schwert wird deine Seele durchbohren. Lukas 2. Das war dieser Moment. Gut, aber es geht natürlich in die Richtung. Aber dann noch ein Beispiel.
Samuel von
Da kann man nicht von Adoption sprechen, aber gut, er hat quasi diesen ein paar Jahre alten Jungen hat er quasi wie einen Sohn behandelt. Also es wird nicht von Adoption gesprochen, aber de facto war das effektiv so, ja.
Wie war dann das bei Josef?
Ja, ach so, ich habe bei Josef habe ich gemeint, da meint jemand Josef im Alten Testament. Josef hat natürlich Jesus, den Sohn der Maria, adoptiert. So war er rechtlich eben sein Sohn. Und dadurch bekam der Herr Jesus eben auch Anrecht auf das königliche Geschlechtsregister. Das Josef besaß. Er war ja ein Sohn von David über die Königslinie von Salomo und den judäischen Königen. Aber er selber hatte kein Recht, jemals König zu werden, weil der letzte König in dieser Linie, das war Jekonia, der war so übel, dass Gott ihn verflucht hatte durch Jeremia, dass nie mehr ein Same, also ein biologischer Nachkomme von ihm, von Jekonia, auf dem Thron sitzen soll. Jeremia 22, letzter Abschnitt. Ja gut, Josef hätte nie König werden können, aber dadurch, dass er Maria geheiratet hat und Jesus eben rechtlich adoptiert wurde, bekam der Herr Jesus juristisch Anrecht auf die Königslinie, war aber kein Same von Jekonia. Andererseits war er aber ein Same von David, weil Maria über all die Generationen zurück selber auch abstammte von David. Aber nicht über die Königslinie, sondern eine Seitenlinie über Nathan. Das sind Gottes Pläne. Ja, also sehr schön. Und weiter noch ein Beispiel für Adoption.
Abraham und Lot, oder?
Nein, Lot war einfach sein Neffe, der mit ihm ausgezogen war. Aus Ur in Chaldea.
Esther.
Ja? Das wird so ausdrücklich gesagt. Esther 2. Schlagen wir kurz auf. Also Esther 2, Vers 7. Liest jemand vor?
Und er erzog Hadassa, das ist Esther, die Tochter seines Onkels, und sie hatte weder Vater noch Mutter. Und das Mädchen war schön von Gestalt und schön von Angesicht. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordecai sie als seine Tochter angenommen.
Jawohl. Also da ist ausdrücklich Adoption. Und war sehr entscheidend, diese Adoption für die Rettung der ganzen Judenheit. Denn wäre dieser Plan durchgezogen worden von Haman, den Esther letztlich durchkreuzte, da wären alle Juden von Pakistan bis nach Äthiopien umgebracht worden. Das wäre die ganze Judenheit gewesen. Also das war, Hitler konnte Juden nur in einem begrenzten Bereich umbringen. Aber dort waren wirklich, das war der ganze Bereich des Persischen Reiches, wo die Juden hätten ermordet werden sollen.
Aber Gott hätte sicher einen anderen Plan.
Ja, natürlich. Aber es ist doch eben eindrücklich zu sehen, Gott hat diesen Plan durch ein adoptiertes Mädchen durchgeführt, ja. Ja, und dann noch ein Punkt, ist mir noch wichtig. Wir haben von Hyotesia, Sohnschaft, gehört. Und dann habe ich so nebenbei gesprochen, eben Gott nimmt uns an als Söhne und Töchter. Niemand hat widersprochen. Spricht die Bibel über Töchter Gottes?
Nein.
Doch. Ja, jetzt haben wir Streit, nicht? Gut, wir glauben nur, was wir schriftlich bekommen. 2. Korinther 6, Vers 18 ist zur Lektüre vorgeschlagen. Liest du gleich ab Vers 17?
Darum geht aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret Unreines nicht an. Und ich werde euch aufnehmen. Und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige.
Jawohl. Also die Bibel spricht ausdrücklich so, dann dürfen wir diese Sprache auch benutzen. Und nur zur Erklärung, eben Sohnschaft als Wort für Adoption umfasst eben Annahme von Söhnen als auch Annahme von Töchtern. Es ist ja so zum Beispiel auch das Wort Brüder im Neuen Testament, Adelphoi, hat oft die Bedeutung von Geschwister. Also dass die Schwestern auch eingeschlossen sind. Nicht immer, aber sehr, sehr üblicherweise. Und wenn dann manchmal ganz bewusst die Geschlechter herausgehoben werden sollen, dann spricht zum Beispiel Paulus über ich will nun, dass die Männer, 1. Timotheus 2, Vers 8, und dann danach, ich will nun, dass die Frauen, oder ich will nicht, dass eine Frau, oder auch 1. Korinther 14, in den Gemeinden sollen die Frauen schweigen. Das sagt nicht, um ganz klar zu sein, oder 1. Korinther 11 wird über die Männer gesprochen, über den Mann, die Frau, um eben die Geschlechter ganz klar hervorzuheben. Aber wenn so die Gläubigen allgemein angesprochen werden, ist das üblicherweise eben Adelphoi, Brüder, weil es auf Griechisch kein Wort gibt für Geschwister. Da ist das ausnahmsweise mal das Deutsche ein bisschen reicher. Aber übrigens, das Wort Geschwister kommt von Schwester. Ja, von der Wortherkunft. Und schließt übrigens die Brüder auch mit ein. Also, das kann mal von Sprache zu Sprache eben so sein, ja? So oder so. Und ist ja interessant, dass dieses Wort wurde nicht geprägt im Zeitalter des Feminismus, ja? Hat damit gar nichts zu tun. Gut, also, wir verstehen jetzt besser, was das bedeutet, dass der Herr Jesus eben seinen Namen, den Namen des Vaters, den Abba-Namen, Menschen geoffenbart hat, die der Vater ihm geschenkt hat, damit er ihnen das ewige Leben gebe und damit sie dadurch eben in die gleiche Stellung als Kinder zum Vater kommen sollten. Es ist 4 Uhr, wir machen Pause. Vielleicht nachher oder für nachher die Frage?
Ja, wenn ich es nicht vergesse.
Nein, sag's gleich.
Die der Vater mir gegeben hat, ist das eine Auswahl nach Gnade? Aber was ist dann mit den anderen, die er nicht gegeben hat?
Ja, kommen wir vielleicht nachher nochmals darauf zurück. Noch ein kleiner Nachtrag. Wir haben uns Gedanken gemacht über den Namen Abba, Vater. Ich habe gesagt, in den jüdischen Gebetsbüchern wird Abba nicht verwendet als Anrede für Gott, aber Avinu, sehr wohl, unser Vater. Oder im Talmud steht sogar die Wendung Avinu Shebashamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Also das unser Vater in Matthäus 6 ist wirklich von der Form her absolut entsprechend dem Judentum. Geht also noch nicht darüber hinaus. Die Rabbiner haben übrigens gesagt, man soll Gott als in der Mehrzahl ansprechen, unser Vater, auch wenn man persönlich betet. Und genauso macht das der Herr. Er sagt, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließe zu. Und dann unser Vater, ja? Im persönlichen Gebet unser Vater. Weil die Rabbiner haben erklärt, man soll sich beim Beten quasi mit dem Volk Gottes eins machen, ja? Und darum hat man im Judentum auch eben vermieden zu sagen, mein Vater. Das war wieder eine, das würde man als Grenzüberschreitung empfinden. Und das Typische ist, dass der Herr Jesus dauernd sagt, an vielen, vielen Stellen, mein Vater. Gerade das, was eben unüblich war. Und das wäre hebräisch Avi, mein Vater. Und so ist also das sehr beieinander, Avi, mein Vater, oder dann Abba. Und eben das Unser Vater ist noch ganz das übliche Beten im Rahmen des Judentums, aber was der Herr Jesus mit dieser Offenbarung des Namens des Vaters, Johannes 17, Vers 6, gebracht hat, das ist wirklich so sensationell, völlig neu, noch nie da gewesen. Und darum Römer, 4, Römer 8, Galater 4, ganz besonders wichtige Stellen, die zeigen diese einzigartige Nähe, die wir als Christen heute seit dem Werk der Erlösung auf Golgatha haben können. Eine Nähe, die alles Frühere übersteigt. Ist es so? Ja.
Warum sagt der Herr Jesus, ich gehe zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott? Warum macht er da einen Unterschied?
Ja, eben, er sagt, mein Vater ist Avi. Und dann, es ist auch im Neuen Testament so, dass wir eigentlich nie finden, wie ein Gläubiger sagt zu Gott, mein Vater. Mein Gott, das findet man. Paulus sagt, mein Gott. Aber nie sagt jemand, mein Vater. Und das ist wirklich das Angemessene für den Sohn Gottes, der eben der eingeborene Sohn ist und bleibt. Also die Distanz wird übrigens im Johannesevangelium dadurch ausgedrückt. Johannes spricht von dem Sohn Gottes, Jesus Christus, aber im ganzen Johannesevangelium nennt er die Gläubigen nie Söhne Gottes. Er nennt sie immer Kinder Gottes. Weil er eben dieses Hauptthema hat, Jesus, der Sohn Gottes. Und damit man ja nicht irgendwie unsere Kindschaft auf die gleiche Stelle bringt wie seine ewige, wie die ewige Sohnschaft Jesu, ist dieser Unterschied eben sehr zu beachten. Er ist der Sohn und wir sind die Kinder. Paulus spricht dann über Söhne und Töchter, ja? Aber weil er nicht so ausgesprochen nur dieses Hauptthema vor sich hat, Jesus, der Sohn Gottes. Bei ihm ist es dann sowieso selbstverständlich, was damit gemeint ist. Aber im Johannesevangelium wird diese Distanz sprachlich ganz klar markiert. Er der Sohn, wir die Kinder. Ja, aber du hattest noch eine Frage gestellt vor der Pause.
Ja, das war die Frage, die Kinder, die du mir gegeben hast, oder die du mir gegeben hast.
Jawohl.
Im Unterschied zu denen, die er nicht gegeben hat.
Ja, also das geht um die Frage der Prädestination, oder?
Ja.
Und wir haben ja gleich gelesen, vorhin in Epheser 1, Vers 4, Prädestination, Zuvorbestimmung, ist ein biblischer Begriff. Hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Nun, die Prädestination ist etwas Wunderbares, aber man muss sie richtig verstehen. Römer 8, Vers 26. Lesen wir Römer 8, 29 und 30.
Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.
Hier haben wir, was die Reformatoren nannten, weiß das jemand? Die goldene Kette. Und zwar haben wir zuerst zuvor erkannt, Vers 29, also zuvor erkennen, dann Vers 30, zuvor bestimmen, dann berufen, rechtfertigen, verherrlichen. Und wir sehen, jedes Verb kommt aus dem anderen heraus. Die, welche er zuvor erkannt hat, die hat er zuvor bestimmt, die er zuvor bestimmt hat, hat er berufen und so weiter. Das ist die goldene Kette. An erster Stelle kommt Gottes Vorkenntnis. Diese Vorkenntnis wird übrigens auch erwähnt in 1. Petrus 1, Vers 2 als Hauptwort und heißt Prognosis auf Griechisch. Und das verstehen wir auf Anhieb, ja? Wetterprognose. Mit der Wetterprognose wird nicht das Wetter von morgen festgelegt. Es waren nicht die Meteorologen, die festgelegt haben, es soll so stark regnen wie, ja, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Sondern sie haben nur zuvor erkannt, es wird sehr, sehr stark regnen. Aber ihre Vorkenntnis hat keinen Einfluss gehabt auf den Ablauf selbst. Und so hat Gott in seiner Allwissenheit im Voraus jeden Menschen gekannt. Und er hat gewusst, welche Menschen würden das Evangelium annehmen, wenn sie vor die Entscheidung gestellt werden. Und die, die Gott zuvor erkannt hat, dass sie sich bekehren würden, die hat Gott zuvor bestimmt, die sollen Kinder Gottes werden. Die sollen adoptiert werden. Und die, die er zuvor bestimmt hat, die hat er dann berufen. Das heißt, er hat es so geführt, dass sie durch das Evangelium berufen wurden und zur Bekehrung kommen konnten.
Das heißt aber, dass die volle Verantwortung bei uns Menschen liegt, wie wir uns entscheiden.
Ja, klar.
Weil es wird ja gerne Gott in die Schuhe geschoben.
Es ist eben so, das hat auch Martin Luther, der kein Calvinist war, hat gesprochen darüber, dass der Wille des Menschen nicht frei ist, sondern gebunden. Das stimmt, das zeigt die Bibel, dass der Mensch ist gebunden durch Satan, durch die Sünde. Aber Gott zieht jeden Menschen und er kann ihn zu dem Punkt führen, wo sein Wille so frei ist, dass er entscheiden kann, ja oder nein. Und wenn dann der Mensch diesem Zug Gottes widersteht, dann geht er schließlich verloren. Übrigens, um das biblisch auch darzulegen, Römer 2, Vers 4. Wer liest? Jawohl, das reicht. Also es geht hier, die Güte Gottes leitet den Menschen zur Buße. Aber diesem Zug Gottes kann der Mensch dauernd Widerstand leisten. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf. Und es ist so, dass nach Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der Gott sucht. Und wenn ein Mensch überhaupt beginnt, Gott zu suchen, ist das eben, weil Gott diesen gebundenen Willen öffnet. Ja? Damit er überhaupt Gott suchen kann. Aber wenn dann der Mensch eben doch diesem Zug nicht nachgibt, geht er verloren und häuft sich selber immer noch mehr Zorn für das Gericht auf. Aber es ist so, wenn der Mensch verloren geht, dann ist es, weil er nicht gewollt hat. Und das sagt der Herr Jesus in Matthäus 23, gebe nur die Stelle an, wo er zu Jerusalem sagt, zu den Jerusalemiter, die ihn verworfen haben, da sagt er, Matthäus 23, Vers 37, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihr Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Also der Wille des Menschen wird hier zum Grund für das Gericht. Also, Gott hat zuvor erkannt, zuvor bestimmt, dann berufen durchs Evangelium und durch die darauf erfolgte Bekehrung folgt die Rechtfertigung. Gott spricht einen Bekehrten gerecht. Das ist Rechtfertigung und verherrlicht. Gott macht aus ihm eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Ja, da hinten.
Ich habe noch eine Frage, und zwar hat Johannes 17, 9, und auch zuvor schon, und dann sagt er halt immer, wie du mir gegeben hast. Aber ist das nicht einfach auch so zu verstehen, dass man sagen könnte, auch diejenigen, die du mir geben wirst, in unserer Sprache. Weil wenn man liest, wie du mir gegeben hast, und auch in Bezug auf den Sohn des Verderbens, halt auf Judas Iskariot gemünzt, könnte man ja zu der Überzeugung gelangen, es wären nur die Elf.
Ja, also es ist so, dass in Johannes 17 sind besonders jetzt die Jünger, die wirklich geglaubt haben, damals sind stehen hier vor den Augen des Herrn. Und darum sagt er ja, Vers 6, ich habe deinen Namen geoffenbart, den Menschen. Das waren eben die Menschen, denen er damals den Namen geoffenbart hat und die das Wort auch angenommen haben. In Bezug auf spätere Generationen spricht der Herr dann in Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also er sieht dann auch die späteren Generationen. Aber natürlich wird die Generation, die damals schon geglaubt hat, die wird gewissermaßen zum Prototyp für alle, die auch später noch glauben sollen. Und darum dürfen wir als Gläubige diese Worte ganz auf uns anwenden. Und da kann man sich mal wirklich bewusst machen, ich bin ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Also wenn man dann noch Minderwertigkeitskomplex hat, dann muss man sagen, dann hat man das aber wirklich nicht aus Gottes Hand angenommen, diese Aussage. So sieht Gott uns, so sieht der Sohn uns. Nun, der Herr Jesus spricht in diesem Gebet so, wie wenn das Werk am Kreuz schon vollendet wäre. In Vers 4, liest das nochmals jemand?
Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, was ich jetzt tun sollte.
Jawohl. Das ist für uns etwas überraschend, ja, wie der Herr am Vorabend der Kreuzigung schon so spricht. Ich habe. Aber das erklärt sich wieder durch eine Rückübersetzung ins Hebräische. Im Hebräischen, gerade in den Propheten, wird oft Zukünftiges mit einer Verbform ausgedrückt, die etwas Vollendetes ausdrückt. Zum Beispiel Jesaja 53, die Prophetie auf den leidenden Messias hin, 700 Jahre vor Christus. Und dort steht, als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Und dann später, doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Warum ist das alles abgeschlossen? In der hebräischen Grammatik hat man den Begriff geprägt, prophetisches Perfekt. Zukünftige Dinge werden, um ihre Gewissheit zu betonen, so beschrieben, wie wenn sie schon vollendet wären. Und genau diese Sprache, diese prophetische Sprache benutzt der Herr Jesus hier und er stellt sich eigentlich schon hinter das Kreuz und sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Aber dann, am folgenden Tag, finden wir, und übrigens nur im Johannesevangelium, dann dieses Wort Jesu am Kreuz, 19, Vers 30, wer liest?
Als Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und gab den Geist auf.
Jawohl, es ist vollbracht. Aber das war erst am nächsten Tag. Und das zeigt uns, der Herr spricht mit prophetischer Gewissheit. Es war keine Frage, ob Golgatha stattfinden sollte oder nicht. Er, der Sohn Gottes, ist gekommen, ganz klar mit dem Ziel, niemand konnte ihn aufhalten. Auch ein Petrus nicht, der sagte, das widerfahre dir nicht. Ja, Matthäus 16. Und er hat wirklich sein Angesicht festgemacht wie ein Kieselstein, so steht es in Jesaja 50, also hart wie ein Kieselstein, nichts konnte seine Entschlossenheit aufhalten, und so ist er ans Kreuz gegangen. Und diese Entschlossenheit sehen wir dann auch in Johannes 19, wo in Vers 17 geschrieben steht, wer liest?
Er trug sein Kreuz selbst und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt.
Ja, er trägt sein Kreuz selbst, geht aus der Stadt hinaus. Das zeigt diese Entschlossenheit. Niemand konnte ihn aufhalten, um dieses Werk zu vollenden. Übrigens, sein Kreuz tragend, die Römer haben nicht den großen Pfahl auf die Verurteilten gelegt. Ein Mensch kann das gar nicht tragen. Den großen Balken hat man bereits an der Hinrichtungsstätte von Soldaten aufrichten lassen. Aber wenn eben eine Kreuzigung stattfand, nicht an einem Pfahl, das gab es ja auch, sondern an einem Kreuz mit Querbalken, dann hat man das Patibulum, das ist das Querholz, hat man dem Verurteilten aufgelegt, um es zur Hinrichtungsstätte zu tragen. Und oft wird ja manchmal gefragt, wird wiederholt gefragt, ja, war das wirklich ein Kreuz? Das Wort Stauros auf Griechisch heißt doch ein Pfahl. Und da muss man sagen, ja, das kann Pfahl bedeuten, aber auch Kreuz. Aber im Fall von Jesus Christus wissen wir, dass es ein Kreuz war. Denn er hat das Patibulum selber getragen. Es gab ja auch Kreuzigungen, wo die Verurteilten gefesselt wurden ans Kreuz und andere wurden genagelt. Aber im Fall des Herrn Jesus wissen wir, dass er genagelt wurde. Denn er hat die Löcher der Nägel, als Auferstandener in Lukas 24, in Händen und Füßen den Jüngern gezeigt. Also darum wissen wir mit Klarheit, es war ein Kreuz und es war eine Kreuzigung mit Nägeln. Aber eben, zur Entschlossenheit des Herrn Jesus, darum haben wir diesen, um das zu sehen, haben wir diesen Vers gelesen. Und hier wird betont in Johannes 17, wie der Herr Jesus eben durch sein Werk den Vater verherrlicht. Lies nochmals jemand Vers 1.
Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche.
Jawohl, dieses Wort verherrlichen kommt so oft vor im Johannesevangelium. Und das passt eben genau zu dem Brandopfer im Alten Testament. Es gab ja verschiedene Arten von Opfer. Grundsätzlich vier. Das Brandopfer, vier blutige Opfer. Das Brandopfer, das Friedensopfer, das Sünd- und das Schuldopfer. Die findet man alle in 3. Mose 1 bis 7 beschrieben. Das Brandopfer war das Opfer zur Ehre Gottes. Das wurde als Ganzopfer verbrannt. Es war nur für Gott. Niemand durfte von diesem Opfer essen. Wie zum Beispiel vom Friedensopfer durfte der Opfernde, auch der Priester, der es darbrachte, essen. Aber niemand durfte davon essen, Und in 3. Mose 1 wird erklärt, dieses Opfer ist ein lieblicher Geruch dem Herrn. Und so sehen wir gerade im Johannesevangelium ganz speziell den Herrn Jesus dargestellt als dieses Brandopfer. Der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen, er hat gezeigt, wer der Vater ist, er hat sich als Sohn gezeigt und trotzdem hat eine verlorene Welt ihn abgelehnt, verworfen. Aber sein Opfertod war so völlig zur Ehre und Verherrlichung Gottes. Noch nie hat man so deutlich gesehen, wie wunderbar Gott ist. Nicht wahr? Im letzten Prophetenbuch der Bibel, Malachi, um 400, fragt das Volk Israel mit Frechheit, nachdem Gott gesagt hat, ich habe euch geliebt. Worin hast du uns geliebt? Malachi 1. Und dann schweigt Gott 400 Jahre. Und dann kommt der Sohn Gottes. Und gibt sich so als Opfer hin, ganz im Sinn von Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also Gott hat gezeigt, welch ein wunderbarer Gott er ist, gerade dadurch, dass der Herr Jesus sich geopfert hat auf Golgatha. Und so ist der Sohn vom Vater verherrlicht worden und der Sohn hat den Vater als Brandopfer verherrlicht. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Und nun das Interessante ist, wir haben ja 4 Evangelien, ja, und 4 blutige Opfer. Und jedes Evangelium mit seinem Akzent passt zu einem dieser Opfer. Das will jetzt zu weit führen, aber nur mal um anzutönen, das Matthäus-Evangelium beschreibt das Schuldopfer. Und in diesem Evangelium kommt auch der Ruf der Juden in Jerusalem, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ja, haben sie die Schuld auf sich geladen. Aber der Herr ist auch für diese Schuld gestorben. Also das Schuldopfer. Das Markus-Evangelium beschreibt das Sündopfer und das Lukas-Evangelium das Friedensopfer. Das Opfer der Gemeinschaft, wo man eben einen Teil essen durfte und ein Teil war für Gott. Und so durften Menschen mit Gott den Frieden genießen. Und nur im Lukas-Evangelium haben wir das Wort an den Mitgekreuzigten, der sagt, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und der Herr sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist das Friedensopfer. Kommt nur dort vor. Aber hier im Johannesevangelium, das war mir jetzt eben wichtig, da geht es um das Brandopfer, das Opfer zur Verherrlichung Gottes. Und das ist nun sehr wichtig, dass wir das gut bedenken. Für uns ist es das Naheliegende, dass wir Gott danken, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Dass wir Jesus Christus danken, dass er für uns und unsere Sünden gestorben ist. Und wir denken viel zu wenig daran, was das Opfer war des Sohnes für den Vater. Dass er ihn verherrlicht hat. Auf dass dein Sohn dich verherrliche. Gut, das übersteigt uns und da können wir nichts davon essen, ja? Aber wir können das bewundern. So wie die Israeliten Brandopfer bringen konnten, sie hatten keinen Genuss für sich selber. Ja, es ging nicht um sie selbst, aber es war quasi der Dank, das Opfer zur Ehre Gottes. Ja, jetzt gehen wir weiter. Wir haben eigentlich zu allen Versen was gesagt, bis Vers 6. Und der Herr Jesus sagt in 7 und 8, dass er auch die Worte, dass die Gläubigen auch die Worte, die der Vater ihm gegeben hat, dass sie die angenommen haben. Also beides, der Herr hat den Vaternamen geoffenbart, Vers 6, und eben eine umfassende Botschaft vom Vater aus der Herrlichkeit in diese Welt gebracht. Und diese Gläubigen, die Kinder Gottes werden durften, die haben auch dieses Wort angenommen. Sie haben wirklich erkannt, Vers 8, wer liest nochmals? 8b, wahrhaftig erkannt.
Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast.
Jawohl. Also er ist vom Vater ausgegangen, der Vater hat ihn in die Welt gesandt. Und jetzt bittet der Herr ganz besonders eben für diese, die der Vater ihm geschenkt hat und die jetzt eben in dieser Welt weiterhin bleiben sollen, während der Herr Jesus aus dieser Welt weggeht. Das ist jetzt der große Gedanke in den weiteren Versen. Der Herr sieht, sie sind jetzt Anfechtungen und Konflikten ausgesetzt und darum bittet er speziell für sie. Und darum hat man eben dieses Gebet oft genannt, das hohenpriesterliche Gebet. Weil der Herr nun für diese Erlösten betet, damit sie bewahrt bleiben. Lesen wir mal ganz speziell noch Vers 15.
Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.
Jawohl, darum geht es. Sie sollen in der Welt bleiben und sollen nun diese Botschaft, die der Herr Jesus als Sohn Gottes in die Welt gebracht hat, die sollen sie nun in der ganzen Welt verbreiten. Der Herr Jesus hat das nur in einem geografisch ganz beschränkten Raum, hat er das Wort verkündigt. Hauptsächlich in Israel, und das war eine Ausnahme zum Beispiel, wenn er zwischendurch mal bis in den Libanon gegangen ist. Ja? Haben wir in Matthäus 15, wo eine kananitische Frau dann zu ihm kommt und bittet wegen ihrem Sohn. Aber da war der Herr wirklich eben in libanesisches Gebiet gegangen. Aber sehr begrenzt. Aber seinen Nachfolgern hat der Herr Jesus den Missionsauftrag gegeben bis ans Ende der Welt. Und jetzt versteht man vielleicht auch besser, warum der Herr Jesus sagte in Johannes 14, dass diejenigen, die an ihn glauben, größere Werke tun werden als er. Vers 12. Wer liest?
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe.
Ja, man beachtet, der Herr sagt nicht, die Zeichen tun oder die Wunder tun, sondern er sagt, die Werke tun. Und das wird oft so eingeschränkt. Ich meine, was der Herr Jesus an Zeichen und Wundern getan hat, wo hat überhaupt ein Apostel jemals das überboten? Ich meine, was die Auferstehung von Lazarus war, der hat bereits Verwesungsgeruch gehabt. Nach 3 Tagen. Und in diesem heißen Klima. Aber wenn wir denken an die Werke, da sehen wir, wie in der späteren Zeit, ab der Apostelzeit und auch in den späteren Jahrhunderten, wie das Evangelium ausgebreitet wurde. Eben bis an die Enden der Erde, in einer Art und Weise, wie der Herr eben nie so viele Menschen erreicht hat. Und wir sehen, nach diesen 3 Jahren des Dienstes, da waren nicht so viele Menschen bekehrt, ja. Und wenn man denkt, wie in späteren Jahrhunderten, wie unzählige zum Glauben kommen. Allein heute in China rechnet man mit 80 Millionen Bekehrten, die sich im Untergrund versammeln. Ja, das ist ein Werk im 20. Jahrhundert, ein Missionswerk. Und so muss man doch sagen, ja, so wird das verständlich, der Herr sagt, wird größere Werke tun als ich. Oder der Herr hat auch nicht die Bibel in andere Sprachen übersetzt. Er hätte das alles tun können, aber er hat es nicht getan. Und er hätte auch in der ganzen Welt sein Wort bekannt machen können, aber er hat es nicht getan. Und er wollte eben seinen Nachfolger in dieser Welt lassen. Er sollte zurückgehen zum Vater. Aber sie sollten sein Werk, sein Verkündigungswerk weiterführen in dieser Welt. Und da brauchen sie besondere Bewahrung. Wie wir gelesen haben, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Und Vers 14, da sagt er, Wer liest?
Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie nicht und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin.
Jawohl. Also der Herr sieht auch, es wird massiven Hass geben, Ablehnung in dieser Welt und trotzdem, sie haben einen Auftrag, in dieser Welt zu bestehen. Und gerade dieser Druck von der Welt her, dieser Hass, könnte leicht dazu führen, dass eben sein Nachfolger sich dem Zeitgeist anpassen. Und darum sagt der Herr, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Dieser Vers macht auch klar, dass das Kloster ein Irrweg war in der Kirchengeschichte. Das war ja eben quasi sich zurückziehen so, dass man quasi wie aus der Welt hinausgehen wollte. Aber das war nicht der Auftrag des Herrn. In der Welt, aber sie sollen bewahrt werden. Und ganz wichtig ist dann eben dieser Vers von der Heiligung. Vers 19.
Vers 17 auch schon?
Ja, bitte, genau.
Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit.
Und noch weiter, ja.
Und dann Vers 19, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit.
Jawohl. Also, was heißt heiligen? Oder was heißt heilig? Ja, heilig bedeutet abgesondert. Also etwas, was heilig ist, ist reserviert für Gott. So einfach ist der Ausdruck. Und Heiligung bedeutet also, dass man sein Leben immer mehr reserviert für Gott und Dinge, die Gott nicht gefallen, aus seinem Leben hinaus tut. Und der Herr Jesus bietet also, weil sie in der Welt sind, in dieser ständigen Konfrontation, da brauchen sie Heiligung und die geschieht wodurch? Ja, und die Wahrheit ist wo zu finden? Ja, dein Wort ist Wahrheit. Also, die Bibel ist das Mittel, wodurch unsere Gedankenwelt eben korrigiert werden kann. Dass wir sehen, was haben wir angenommen vom Zeitgeist und ist eigentlich gottwidrig. Und indem wir uns eben durch das Bibellesen immer mehr auf Gottes Maßstab ausrichten und korrigieren lassen, so gibt es eine fortgesetzte Heiligung. Aber das Traurige ist, der heutige Trend unter Christen ist der, weg vom Bibelstudium hin zur Erfahrung. Aber da steckt natürlich ein Programm dahinter. Wenn man eben von der Bibel weggeführt werden kann, auf welche Art auch immer, dann haben wir den Schlüssel verloren eben für die Heiligung. Und nur mit der praktischen Heiligung können wir Salz und Licht in dieser Welt sein. Sonst verlieren wir unsere ganze Schärfe als Salz.
Ist das denn die Konsequenz in 2. Korinther 6, Vers 1, dass man der Gnade verloren gehen
kann? Das heißt nicht Gnade verloren gehen, sondern das heißt, man kann die Gnade vergeblich empfangen. Und dort geht es gerade um den Dienst für Gott. Also man kann es so erklären, die Gnade vergeblich empfangen geschieht so. Heute hat jeder von uns eine Bibel und zuweilen noch einige mehr ja, dazu. Aber in der Zeit der Reformation kostete eine Druckbibel vor dem Druck war eine Bibel etwa so viel wert wie ein Ritterschloss. Ja. Aber dann eben durch den Druck, durch die Gutenberg-Presse, konnte der Preis einer Bibel reduziert werden auf den Preis eines BMW. Und es ging nicht so lange und dann kam er runter bis auf den Preis eines Kühlschranks. Ja. Und was kostet uns das heute? Jeder hat eine Bibel. Das ist Gnade von Gott, die frühe Generation nicht so gehabt haben. Aber jetzt, was machen wir damit, dass wir eine Bibel haben? Das ist Gnade von Gott, die wir unter Umständen vergeblich empfangen, wenn wir sie nicht eben auch in Anspruch nehmen. Und so wird gerade in Verbindung mit dem Dienst für Gott wird dort gewarnt, eben, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Also nur ein Beispiel, oder? Aber das könnte man jetzt ausweiten. Ja, wir sind gleich am Ende für heute. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Vers 12, da haben wir das Negativbeispiel. Wer liest Vers 12 noch? Jawohl, da geht es jetzt um Judas. Das war einer der Zwölfe. Der Jesus nennt ihn den Sohn des Verderbens. Ein schrecklicher Titel, den nur noch ein Mensch in der Bibel hat, nämlich der Antichrist in 2. Thessalonicher 2. Aber das Schlimme war, Judas war unter den 12 Aposteln. Und alle waren überzeugt, das ist auch ein Gläubiger, genauso wie die anderen. Wir haben das ja schon früher im Zusammenhang mit Johannes 15 so erarbeitet, dass wir deutlich gesehen haben, Judas war nie wiedergeboren. Aber die Elfe waren wiedergeboren. Und nun sehen wir, er kam zu Fall. Und das war eine Erschütterung für die Jünger, dieses Erlebnis. Aber der Herr Jesus erwähnt das nochmals in diesem Gebet, wo er eben für die Seinigen in der Welt betet. Und er erwähnte auch wieder dieses Ereignis, wie der Sohn des Verderbens eben verloren gegangen ist, weil er nicht echt war. Und das ist eben auch für die späteren Generationen ein Beispiel. Wir werden in allen Generationen immer wieder solche haben unter uns, Gläubigen, von denen wir meinen, sie seien echt. Und später wird es offenbar, es war doch nicht echt. Das gehört zu der Erfahrung von dem in dieser Welt sein und ein Zeugnis für den Herrn in dieser Welt des Bösen zu sein.
Warum sagt er dann, dass er auch Judas erwählt hat? War das eine Fehlerwählung?
Nein, diese Erwählung hat nichts zu tun mit der ewigen Erwählung der Erlösten. Ja? Wir haben von Prädestination gesprochen, sondern der Herr hat ihn erwählt zum Dienst. Ja? Und der Herr hat das getan, um eigentlich mit diesem Beispiel zu zeigen, wie es auch in späteren Zeiten immer wieder Unechte geben wird. Und die Erschütterung der Jünger hat der Herr vorausgesehen, nicht wahr? In Johannes 13 am Schluss spricht der Herr Jesus, von Johannes 13 spricht der Herr Jesus über Judas, der ihn verraten würde, und er spricht auch von Petrus, der ihn verleugnen würde. Und dann kommt gleich Johannes 14,1, euer Herz wird nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und der Herr hat mit diesem Beispiel gezeigt, eben wie diese Erschütterung ständig wiederkommen wird, dass selbst Führer unter den Christen offenbar werden plötzlich, dass sie eben nicht echt waren. Also darum hat der Herr das gemacht, um mit dem quasi ein Exempel zu zeigen. Ja, gut, ich würde sagen, nächstes Mal kommen wir nochmals zurück auf Kapitel 17 und fahren dann aber weiter mit Johannes 18. Oder ist noch eine wichtige Frage, gerade zum Schluss? Ja, bitte.
Ich wollte nur sagen, Judas wollte eigentlich nicht so Jesus folgen, wie Jesus es vorgesehen hatte, sondern er wollte seine Vorstellung von Jesus verwirklichen. Es war letzten Endes ungehorsam, so wie eigentlich auch bei Adam, der dann doch den Apfel der Erkenntnis aß.
Ja, es war ungehorsam, es waren verschiedene Elemente, es war zum Beispiel auch Geldliebe,
ja.
Das hatten wir ja auch in den früheren Kapiteln in Johannes gesehen, Judas war ein Dieb. Er hat auch Geld von der gemeinsamen Kasse der Apostel veruntreut. Und das ist natürlich auch wieder so ein Paradebeispiel, das durch die ganze Geschichte der Kirche, der Gemeinde hindurchgeht, wie Geld veruntreut wurde zum Beispiel. Aber der Herr hat das alles gewusst, hat das alles zugelassen, um zu zeigen, wie das auch später sein würde und dass die der Vater ihm gegeben hat, dadurch nicht erschüttert werden in ihrem Auftrag in dieser Welt, aber nicht von der Welt. Ja.
Ja? Wissen wir eigentlich für unsere, ich sage jetzt mal Mitmenschen oder so um uns herum, eigentlich ganz anders beten? Und zwar, dass, wie du gesagt hast, Wille des Menschen ist gebunden, dass einfach dieser gebundene Wille durch Christus gelöst wird.
Ja, eben in dem Sinn beten, dass dieser Zug des Heiligen Geistes verstärkt wird. Ja. Genau. Weil wir haben ja auch schon früher gesehen, der Herr Jesus sagt von sich, ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen. Er sagt von dem Heiligen Geist in Johannes 16, er wird die Welt überführen von Sünde. Und in Johannes 6, 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Der dreieine Gott ist am Werk. Bei jedem Menschen. Überführt, sucht und zieht. Aber wenn dann der störrische Mensch eben diesem Werk Gottes Widerstand leistet bis zuletzt, dann geht er verloren. Aber aus eigener Verantwortung. Ihr habt nicht gewollt. Ja, dann wollen wir noch beten zum Schluss.